da muss ich mich ehrlich gesagt wieder aufregen, und das ist dieselbe Scheiße wie bei Cum-Ex.
Es ist eine Asset-Klasse, die komplett überromantisiert wird.
Wir sollen nochmal sagen, was wir vom Gegenparteirisiko bei ETFs halten.
Pures Spekulationsgeschäft auf den Strompreis.
Der Short Cramer, der Inverse Cramer ETF ist endlich da anscheinend in den USA.
Der Spitzensteuersatz 25%, why not?
Du hast da so ein abgefucktes Paar Schuhe getragen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Marktgeflüster-Folge Nummer 31. Hallo Holger.
Hallo Thomas, wie geht's dir heute?
Ausgezeichnet. Ich bin ein kleines bisschen gerädert. Ich war gestern Abend auf einem Event vom Business Insider. Die haben ja auch einen Podcast und die haben mich dort eingeladen und ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber war spannend.
Das habe ich gesehen und ich habe die Finanzfluss Instagram-Story dazu vermisst.
Du hast es gesehen. Warum siehst du schon wieder Dinge? Warum siehst du Dinge von privaten Veranstaltungen?
Bei anderen Menschen in der Story bist du aufgetaucht.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Also ich habe das jetzt nicht repostet, aber
ich fand es ehrlich gesagt cool, weil du bist in der Story von der Diana aufgetaucht und dann stand da, Finanzfluss ist auch da. Also du heißt gar nicht mehr Thomas, du bist aber jetzt einfach Finanzfluss.
Ja, genau, so ist das. Ich bin ein Teil des Unternehmens geworden, ein kleines Rädchen. Finde ich gut, das gefällt mir. Kann ich mich in der Anonymität verstecken? Nein, Spaß. Ich habe dort auch ein spannendes Erlebnis gehabt. Ich habe es dir leicht angeteasert, wollte es dir dann aber natürlich auch nur im Podcast verraten. Ich bin auf einen Fan gestoßen, der anders als bei solchen Events üblich nicht so sein kleines Namensschildchen hatte, wo ich seinen Namen im Augenwinkel ablesen konnte und weiß, von welcher Firma er kommt. Also der Fan ist nach wie vor komplett anonym und meinte so, ja, sorry, ich gucke deine Videos nicht. Ich sage, ist kein Problem, aber ich finde den Podcast richtig geil. Da habe ich gesagt, ja, häufig sind das ja auch die Videoinhalte, bis ich mal gecheckt habe, dass er den Marktgeflüster-Podcast, also diesen hier meint. Und der war so begeistert, der hatte so ein Glas und gleichzeitig eine Flasche in der Hand. Und vor lauter Begeisterung hat er erzählt, wie cool er den Podcast findet und ob wir den nicht freitags schon hochladen können, statt samstags. Da habe ich gesagt, das muss ich mal mit Johannes absprechen. Und dass ihm vor lauter Begeisterung seine Flasche auf meine Schuhe gefallen ist. Das war ihm dann furchtbar unangenehm, weil er alles versaut hat. Aber ich fand das sehr sympathisch. So gehört sich das für richtige Fan-Moments.
Die Flasche.
Und ich habe natürlich gesagt, dass ich Grüße an dich ausrichte.
Vielen Dank, vielen Dank. Finde ich ja großartig, wenn dich Fans angreifen und attackieren. Haben's deine Füße gut überstanden?
Ja, meine Schuhe haben jetzt einen leichten Biergeruch, glaube ich. Also. Und aber das passt schon, das übertönt andere Gerüche. Und mit ihm, also er hat mir dann jemand, also es war auch so ein, waren auch Finanzinstitute vor Ort und da war auch ein Mensch, der so ein bisschen nerdig auch rübergekommen ist. Von daher passt das eigentlich ganz gut, was er macht. Und er macht irgendwie so einen Fonds mit Optionsstrategien. Und deswegen hat dieser Fan diese Person dann an mich rangeschleift sozusagen. Und er hat gesagt, hey, ihr müsst das auf jeden Fall mal testen. Da habe ich gesagt, ach so, wir müssen jetzt testen andere Finanzprodukte, damit du ruhigen Gewissens nicht mit deiner eigenen Kohle Risiko eingehen muss. Und dann habe ich der Person natürlich gesagt, schick das einfach mal Holger rüber, der hat sowieso nichts anderes zu tun, ist immer auf Insta unterwegs, der wird dir garantiert antworten. Und dann darfst du diese Optionsstrategiefonds analysieren.
Jetzt
und frag mich bitte nicht nach dem Namen.
Aber er wurde dir genannt, der Name?
Nein,
Was sollst du denn
gesagt? Ich bringe mich in eine unangenehme Situation.
Ein bisschen nerdig hat einen Fonds mit Optionsstrategie. Da fällt mir jetzt spontan einfach Mike Kaminski ein. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob er das zufällig war.
Ich muss das mal raus. Ein bisschen ruhigerer Typ.
Älterer Herr? Also nicht
ziemlich alt, jung, aber ziemlich jung.
Sehr jung. Okay, gut. Dann war es leider nicht der Mike Kaminski.
Genau. Ich bin mir relativ sicher, dass du diese Informationen bald auf Instagram zugespielt bekommst und dann, genau.
Oh, ich weiß es. Brauchst gar nicht mal weiterreden. Jung und Optionsstrategien und ist auf so ein Event vertreten. Dann ist es wahrscheinlich einer von den 4 Finlium-Leuten.
Ja, genau. So hieß die Firma, glaube ich. Sehr gut, sehr gut. Not bad, not bad. Ja, kannst du jetzt, wo wir den Namen gedroppt haben und alle Leute in Optionsstrategien investieren, eine Meinung dazu?
Ich habe mit denen mal gesprochen,
was das ist.
Ja, das ist, die hauen mich jetzt wahrscheinlich, weil ich habe mit denen mal länger gesprochen und ich habe dann gesagt, ihr macht doch im Wesentlichen eine Short-Wohler-Strategie und dann meinten sie, ja, auch, aber er ist noch viel mehr als nur Short-Wohler. Deswegen, wenn ich jetzt meine Meinung sage, es ist glaube ich, trotzdem Short-Wohler-Fonds, das ist ein wesentlicher Teil davon. Also, dass du im Wesentlichen um das aktuelle Level vom Underlying rum straddles shortest oder strangles. Ich glaube, sie machen strangles. Also, du bist im Wesentlichen, verkaufst du Optionen, nämlich ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, das sind wahrscheinlich Calls und Puts, was sie verkaufen. Und du setzt dann darauf, dass sich das Underlying eben nicht zu stark bewegt, dass einer von diesen Optionen zu stark ins Geld läuft.
Bis jetzt brauchen wir noch so eine kleine Kindermusik, so dim, 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 und eine kleine Definition von Underlying, please. Basis, dann bin ich glücklich.
Basiswert.
Basiswert. Okay, also darauf, wo die Option geschrieben wird.
Genau.
Okay,
du wunderbar. Schreibst Optionen, das ist ja noch eine bessere Bezeichnung.
Okay, und okay, alles klar. Darüber hatten wir im Podcast ja schon mal gesprochen. Dein bekanntes und von mir sehr appreciatedes Beispiel mit der Dampfwalze. Okay, verstehe. Also das steckt dahinter. Und jetzt hast du aber keine Einschätzung. Du hast nur gesagt, was ist es? Short Vola? Und was ist so der Sinn von solchen Produkten?
Der Sinn von solchen Produkten ist, dass es im Backtest sehr gut aussieht. Mhm. Ist meistens so eine gerade Linie nach oben, weil das Hauptproblem an diesen Dingern ist, also der Sinn ist, dass du in ruhigen Märkten oder in nicht zu stark schwankenden Märkten eigentlich konstant Geld verdienst. Also du hast eigentlich einen sehr konstanten Return. Das Problem ist, wenn es mal wirklich kracht, wenn mal irgendwas passiert, dann kriegst du halt wie bei der Dampfwalze normalerweise richtig aufs Maul. Und um das zu verhindern, musst du dir für dieses spezielle Risiko eine Absicherung einkaufen. Die kostet dich aber Rendite. Und deswegen, ohne dass ich den Jungs von Phillium das jetzt in die Schuhe schieben will, ich sag bloß, bei Goldman hatten wir ähnliche Produkte und da unterstelle ich, wurde es immer so gemacht. Du kannst dann halt optimieren den Backtest, dass du halt deine Absicherung in rückwirkend genauso wählst, dass sie dich perfekt abgesichert hat. Und dann sieht es halt wirklich so aus, als hättest du eine gerade Linie nach oben im Chart. Und sobald die Strategie live ist, klappt das natürlich nicht mehr, weil dann musst du ja im Vorfeld wissen, wann du absicherst und dann sieht es nicht mehr aus wie eine gerade Linie. Das ist so ein bisschen generell das Problem bei den Strategien. Ich halte die nicht für schlecht, aber
Also das ist generell das Problem auch vom Backtesting, können wir auch mal drüber sprechen. Können wir vielleicht kleine Kindermusik eingespielt, was ist Backtesting? Also Backtesting ist im Endeffekt, wenn du eine Strategie entwickelst und mal gucken willst, wie sie in der Vergangenheit gelaufen ist, dann nimmst du dir einfach historische Kurse und simulierst mal durch, was passiert wäre, wenn du deine Strategie in der Vergangenheit angewendet hättest. Das große Problem bei diesen Backtestings ist halt nur, dass du diese Strategie natürlich auf die vergangenen Kurse anpassen kannst. Das heißt, wenn deine Strategie nicht so gut aussieht, dann kannst du sie ja so lange feintunen, bis sie halt in der Vergangenheit super gut funktioniert hat. Nur da vergangene Kurse halt kein Indikator für die Zukunft sind, hilft dir das halt für die zukünftige Rendite nicht. Von daher bin ich auch immer relativ skeptisch, wenn mir jemand sagt, im Backtesting sieht es richtig krass aus. Außer du machst nur ein einziges Backtesting und sagst, das ist meine Strategie, die teste ich jetzt und dann wird nichts mehr daran geändert. Genau. Ansonsten ist es halt ein bisschen tricky. Was ist, da hatte ich mit dem Jan Beckers mal drüber gesprochen, dessen Fonds ja auch gar nicht so so alt ist, also für performt in den letzten Monaten nicht performt, das stimmt schon, aber was er mir erklärt hat, wie er quasi diesen Fonds eröffnet hat, ist, er hat sein privates Depot quasi testieren lassen von einem Wirtschaftsprüfer. Also er hat dann gesagt, hier Wirtschaftsprüfer, guck mal, das hier ist mein, keine Ahnung, was für ein Depot das war, Comdirect oder was auch immer. Guck dir mal die ganzen Trades an, ich habe nur über dieses Depot getradet und jetzt rechne mal bitte rückwirkend meine Performance aus. Das ist dann natürlich mit Real Money, so kann man.
Ja, genau.
Aber dann ist es ja eigentlich auch kein Backtesting, sondern im Endeffekt nur Testierung historischer Performance.
Genau. Was ja aber schon mal mehr ist, als viele Leute machen, wenn sie irgendwelche Strategien veröffentlichen, vor allem auf Instagram und Co., würde ich mir tatsächlich den Backtest mancher oder die Testierung mancher angeblicher Performance wünschen. Ich glaube aber, das grundsätzliche Problem bleibt natürlich enthalten, also das, ohne dass ich es jetzt weiß, aber ich würde mal unterstellen, der wird halt relativ viel in Tech-Aktien gewesen sein, die sind halt seit der Finanzkrise Richtung Moon gegangen, da den breiten Markt out zu performen, ist jetzt nicht so schwer gewesen, wenn du halt einfach nur Long Tech warst. Die Frage ist halt, ob das weiterhin dann so sein wird.
Na, er hat halt zumindest in den Boom-Jahren, also bis die Tech-Werte abgerauscht sind, halt schon besser performt als andere Tech-Titel, also als vergleichbare
Tech-Fonds. Ja, auch das glaube ich, weil wenn du dich, also ohne ihn jetzt zu kennen, vielleicht ist er halt einfach auch der perfekte Stockpicker. Aber du hast natürlich auch das Problem, dass natürlich nur Leute ihre Performance testieren lassen, die eine gute Performance hatten.
Sonst macht es ja keinen Sinn.
Survivorship-Bias. Genau, Survivorship oder Selection-Bias.
Ja, ganz klar. Die auf der Strecke geblieben sind, gewisse 11x-DNA-Fonds oder sowas.
Die machen einen neuen Fonds auf einfach. Herr Thelen besser performt hat als Herr Beckers. Die letzten.
Genau. Das muss man fairerweise auch immer dazu sagen. Wir können nicht immer nur auf den Leuten rumhacken. Ganz klar. Sonst wären wir hier irgendwann die Unbeliebten der Finanzbranche. Das
sind wir doch eh schon eigentlich, oder?
Meinst du?
Ja, du sagst immer, dass Optionsscheine sind blöd und aktive Strategien sind blöd, aber damit verdient man halt Geld. Und ich rede
das nicht in meinem Interesse. Geld verdienen ist nicht in meinem Interesse. Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchten wir nochmal auf unseren Sponsoring-Partner Just Trade hinweisen. Ihr kennt Just Trade sicherlich schon aus den vorherigen Folgen, einen Neobroker aus Frankfurt, die jetzt ihre Produktpalette nochmal erweitert haben und einen weiteren Emittenten mit an Bord haben. Just Trade erweitert nämlich sein Zertifikate- und ETF-Angebot durch die Produkte von JP Morgan.
Und beim Thema Zertifikate kann ich vielleicht noch ergänzen. Es ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, dass die Zertifikate-Plattform von JP Morgan eigentlich aufgebaut wurde von Leuten, die ursprünglich genau dasselbe Business bei Goldman gemacht haben. Nämlich im Prinzip ein größerer Teil des Goldman-Zertifikate-Trading-Teams ist dann zu JP gegangen und hat dort das Business aufgebaut. Das Schöne ist vielleicht, wenn ihr hin und wieder mal mit den JP Morgan-Zertifikaten Probleme haben solltet, weil mal irgendwas nicht handelbar ist oder sonst was, schreibt mir das gerne. Dann kann ich das entsprechend direkt an den Handel weitergeben. Normalerweise haben diese Anbieter ja eine entsprechende Hotline, wo ihr anrufen könnt. Da kommt ihr aber nur beim Sales raus. Da habt ihr meist irgendwie einen Sales-Praktikanten am Telefon, der dann bei den Händlern anruft. Also wenn es da mal Feedback gibt, wenn mal irgendwas nicht gepasst hat, gebt mir das gerne und ich werde das an meine entsprechenden Kontakte weitergeben. Dann gucken wir uns das an.
Wow, was eine Service-Dienstleistung. Und genau, im ETF-Bereich gibt es auch Angebote, die ihr, wie gesagt, über Just Trade kaufen könnt. Und die sind dann auf der Website von Just Trade sogar verlinkt. Dort könnt ihr euch mal angucken, was es dort gibt. Also meiner Erinnerung nach ist JP Morgan ziemlich gut in allem, was Faktor-Investing-ETFs angeht. Die habe ich schon in einigen Portfolios gesehen. Von daher, schaut euch das Ganze mal an auf der Website von Just Trade. Wir haben euch den Link natürlich in die Shownotes gepackt.
Werbung Ende.
Apropos Geld verdienen, ja, wir haben dann noch ein paar andere Sachen mit am Start. Wir haben heute, also ich glaube grundsätzlich, ich muss ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Warte mal, wann war das gewesen? Letzten Sonntag, glaube ich, hast du ja so einen Mini-Herzinfarkt gekriegt. Oder war das Montag? Nee, ich glaube, es war Sonntag gewesen. Wir wurden ja von Spotify sozusagen, gehören wir ja zu den, also unsere Hörerschaft, also ihr, die uns hier an den Geräten hört, seid die treuesten, einer der treuesten Hörer auf ganz Spotify. Also wir sind, glaube ich, in den Top 1 oder Top 5% weltweit der Podcast von Leuten, die immer wieder die neuesten Folgen hören. Das ist halt schon krass. Das haben wir, also Finanzlos-Podcast auch bei weitem nicht. Und deswegen ist unsere Linie, so also unser Chart, der Abrufe des Podcasts so ziemlich gerade. Also kannst du quasi ein Lineal drauflegen und kann man immer drauf verlassen. Wir haben unsere, ich glaube, bei wie viel sind wir jetzt? 24.000 Aufrufe oder 20, sagen wir mal konservativ, 20.000 Aufrufe. Und am Sonntag waren wir so bei der Hälfte. Also ein Tag nach Launch sind wir so bei 10.000 oder so und am Sonntag waren wir bei der Hälfte. Und Holger schickt mir einen Screenshot. Ganz, ganz panisch. Oh mein Gott, die Leute haben die Folge gehasst. Wir machen nie wieder Hedgefonds, wir machen nie wieder Bill Ackman und sowas. Wir brauchen wieder Christian Lindner und Frank Thelen im Titel. Und ja, glücklicherweise hat sich herausgestellt, dass es ein Datenfehler bei unserem Podcast-Host war. Das wurde Montag oder Dienstag alles korrigiert. Von daher mussten wir jetzt keine Krisensitzung einläuten. Und ja, das Feedback, was ich bekommen habe, zumindest von dem einen Fan, mit dem ich gesprochen habe, ist, dass er das unglaublich gefeiert hat, das mit die Hedgefonds-Folge, die letzte. Und da du ja noch ein paar in deinem Portfolio hast, können wir uns in den nächsten auch gerne nochmal den einen oder anderen vorknöpfen.
Ich finde ich grundsätzlich immer gut, mein Lieblingsthema. Und außerdem als Statistiker kann ich das auch nur befürworten, sämtliche betrieblichen Entscheidungen auf einer Sample-Size von n gleich 1 zu begründen.
Genau. Ja, aber mehr haben wir ja nicht. Also stimmt, ich hätte mal den Discord-Kanal gucken können. Hast du im Discord geguckt? Oder wie ist denn dein Feedback gewesen auf die Folge? Machen wir es mal so.
Ich weiß es immer nicht. Mir schicken die Leute ja Stinkefinger auf Instagram. Und dann ist es schwer. Also ich hatte wirklich schon manche Nachrichten, wo ich echt dreimal überlegt habe, ist das jetzt positiv gemeint oder hasst mich diese Person? Dementsprechend fällt es mir da tatsächlich ein bisschen schwer.
Genau, aber du hast trotzdem eine sehr treue Followerschaft. Hat man unter dem Video deiner Schwester gesehen? Da habe ich heute mal reingeguckt tatsächlich, weil ich in die letzte Folge denken musste. Und sie hat auf jeden Fall sehr viele Kommentare gekriegt. Also unsere Follower gönnen es dir oder
deine
Follower
gönnen dir den Lambo.
Genau. Sehr gut, sehr gut. Ja, was haben wir noch? TikTok to the Moon hast du geschrieben. Aber wir haben jetzt einen TikTok-Kanal. Also alle Leute, die auf TikTok unterwegs sind, Marktgeflüster. ich bin ein bisschen neidisch, weil Finanzfluss, wir haben nicht das offizielle Finanzfluss-Handle, aber wir haben das offizielle Marktgeflüster-Handle. Also folgt nicht Finanzfluss auf TikTok, folgt Finanzfluss Official und folgt Marktgeflüster.
Und wir haben auch schon, pass mal auf, ich sag's dir ganz live, wir
800
haben
800 Aufrufe auf dem ersten Reel.
10 TikTok. Follower.
10 Follower,
das ist schon gut. Das zweite Reel habe ich vor ein paar Minuten gepostet.
Ah, sehr gut, sehr gut. Dass wir to the moon gehen, sage ich dir.
Ansonsten möchte ich mich im Vorfeld bei dir entschuldigen, Thomas. Das muss ich noch loswerden. Dass ich heute wahrscheinlich mehr Unsinn sprechen werde als normalerweise in diesem Podcast und ja, vielleicht nicht ganz so aufgedreht und unter Drogen erscheinen wie sonst. Die Nacht war dramatisch bei uns.
Okay.
Beide Kinder haben Fieber. Und sehen das.
Deswegen mussten wir gerade einen zweiten Take machen.
Genau,
deswegen ist kurz vor der Aufnahme rausgerannt.
Genau, so ist es, so ist es. Und die sehen das nicht so ein, dass man dann halt mal zwei Tage ruhig sein muss, sondern bekämpfen das Fieber mit aggressivem Kriegsgeschrei.
Okay.
Und das ist etwas schlauchend. Sagen wir mal. Die Zeit bei Goldman war nichts. Bei Goldman wirst du ja auch die ganze Zeit angeschrien und beschmissen mit Dingen und so weiter. Aber bespuckt, ja. Vor allem von den Kunden. Aber genau, deswegen im Vorfeld die Entschuldigung, dass ich verpeilter bin als sonst.
Okay, gut. Entschuldigung angenommen. Versuchen wir trotzdem, das Beste draus zu machen. Du hast dir das Leroy-Video angeschaut und wolltest eine Frage, die dazu überlegen steht, muss noch überlegen. Oder gibt es keine Fragen mehr?
Hab mir das Video angeguckt gestern. 1,5 Stunden, glaube ich, ging es, ja?
Echt? So lang?
Also ja, hast du es dir angeschaut so lang? Ich habe es mir ganz angeschaut. Ich habe 6 Stunden ungefähr gebraucht, um es anzugucken, weil ich immer wieder ins Kinderzimmer gelaufen bin. Also true story. Und wollte dir dann dazu auch irgendwie, wie ich so gerne mache, eine gemeine Frage stellen. Jetzt ist sie mir aber, ich habe sie gestern nicht mehr aufgeschrieben, jetzt ist sie mir schon fast entfallen. Ja, vielleicht das mit den Schuhen fand ich ja interessant. Also du hast da so ein abgefucktes Paar Schuhe getragen und Moderator, der Leroy, hatte dich ja dann auch explizit darauf angesprochen, was es damit auf sich hat und wann du dir neue kaufst. Und jetzt meine Frage, wenn der Fan deine Schuhe gestern kaputt gemacht hat, ja, ist es jetzt Zeit, dass du dir endlich neue Schuhe kaufst?
Nein, es waren sowieso schon andere Schuhe, die ich da habe, also schöne Winterschuhe. Die haben nicht so abgefuckt ausgesehen. Das waren einfach nur normale Sneaker und also normale, wie nennt man das? So Sportschuhe. Und Leroy dachte tatsächlich, dass ich damit Bergsteigen gehe.
Du warst nur in Berlin unterwegs und das sehen sie gleich aus danach.
Genau. Ich bin einfach nur ganz normal in Berlin unterwegs, ja. Weil er wusste ja, dass ich auf dem Kilimanjaro war und er dachte vielleicht, dass ich mit diesen Schuhen da hochgehe, aber tatsächlich habe ich da doch dann ein bisschen professionellere Ausrüstung gehabt. Genau. Das ist alles, was du mitgenommen hast. Das Aussehen meiner Schuhe aus diesem Video. Schön.
Ja, und die Umsätze, die du mit der Finflow GmbH generierst und eure Personalkosten, ja. fand ich ja interessant, dass du das so ganz offen mit umgehst. Das werden wir aber im Podcast jetzt nicht sagen. Für die Leute, die exakt die Nachkommastelle von deinen jährlichen Umsätzen wissen wollen, die müssen sich das ganze 1,5-stündige Video angucken.
Mit der Umsatzrendite, ja. Tatsächlich wurde, gab es mal einen Finance-Forward-Artikel dazu, wo sie mal drauf eingegangen sind, dass wir 7-stelligen Umsatz haben. Und genau, das mit den 6-stelligen monatlichen Personalkosten, das habe ich dann noch ergänzt, ja. Weil aber sonst denken die Leute nämlich relativ schnell und wundern sich darum, dass ich Fahrrad fahre und nicht Lambo.
Ja gut, aber die 6-stelligen monatlichen Personalkosten, das sind ja wahrscheinlich 95% davon sind die Geschäftsführergehälter von dir und Arno, oder?
Genau, ja, absolut. Nee, das ist nicht der Fall. Es ist sowieso eine Abwägungsfrage. Es gibt jede Menge YouTube-Videos online, wie viel Geschäftsführergehalt man sich ausschütten soll, weil du hast ja quasi so eine Optimierungsfunktion zwischen Geschäftsführergehalt zahlen und Dividende ausschütten, weil beim Gehalt auszahlen steigt ja dein Steuersatz progressiv, also bis auf den Spitzensteuersatz dann schlussendlich und dann gibt's am Ende noch so einen kleinen Schnaps, ich glaube Reichensteuer oder wie das heißt. Und bei der Dividendenausschüttung sind es ja pauschal 25%, die du abzahlen musst. Von daher gibt es da tatsächlich solche Optimierungen.
Ja. Wobei man natürlich jetzt noch dazu sagen muss, da ihr ja wahrscheinlich die fast alleinigen Eigentümer der Finflow GmbH seid, es hört sich ja dann immer so, wenn man es von außen hört, ich lese da auch ganz oft dazu, dann heißt es immer, man muss Arbeit genauso besteuern wie Kapital, weil Kapital ist ja nur 25% und Arbeit ist irgendwie viel, viel höher. Das Geschäftsführergehalt ist ja vom Vorsteuergewinn der Firma.
Und genau,
die Dividende ist ja vom Nachsteuergewinn. Also die Zahlen kann man halt nicht so direkt vergleichen.
Genau, da gibt es aber so Modellierungen, wo du das durchrechnen kannst, und dann gibt es irgendwo ein Optimum oder so. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo das liegt. Und jeder Steuerberater hat da irgendwie so andere Annahmen oder so.
Ich wollte es nur dazu sagen, nicht, dass die Leute jetzt denken, der Thomas, der zahlt sich Dividenden aus und spart dann heimlich Millionen Euros von Steuern.
Milliarden. Ja, genau, tatsächlich. Nee, das ist wichtig zu wissen. Das wird auch in dieser Diskussion häufig vergessen. Also ich bin auch dafür, klar, dass Kapitalerträge genauso besteuert werden sollten wie Arbeitseinkommen.
Also Arbeit auf 25 absenken, oder?
Ja, genau. Also Spitzensteuersatz 25%, why not? Aber genau, das muss man ja mit berücksichtigen. Also das Unternehmen ja die Löhne quasi abziehen können als Kosten vor der Steuer und dass Kapitalerträge ja quasi aus bereits versteuerten Gewinnen kommen, ja. Sorry.
Und ich hatte da zum Spaß mal so ein bisschen gerechnet, und wenn du Sozialabgaben noch dazu rechnest bei den Angestellten, wenn das nicht der Geschäftsführer, Geschäftsführerin ist, kommst du ungefähr auf die gleiche Steuerlast raus. Also ganz, ganz, wahrscheinlich kannst du, wie du sagst, optimieren, aber es ist jetzt nicht so, dass da so mega viele Unterschiede existieren.
Ja, also die Optimierung läuft ja auch vor allem dahingehend, ist dein Unternehmen überhaupt Gewinn, also macht dein Unternehmen überhaupt Gewinn oder nicht? Weil wenn dein Unternehmen sowieso mal ein Verlustjahr hat oder so, dann macht es auch keinen Sinn, die Kosten unendlich hochzuschrauben. Ja. Aber gut, ja, Geschäftsführer sollten sich da steuerlich beraten lassen. Aber ich glaube, das macht sowieso jeder, weil wer macht sowas ohne Steuern?
Die Wochenhighlights.
Gut, du bist schon ganz aufgeregt auf den Cramer ETF. Erzähl mir, what is it?
It's coming.
Was haben wir für neue innovativen Finanzprodukte, die uns alle auf den Moon katapultieren werden?
It's coming, Thomas. SJIM ist der Ticker für Short Jim. Der Short Cramer, der Inverse Cramer ETF ist endlich da anscheinend in den USA. Ich glaube, in Deutschland kannst du den Service erstmal wieder nicht kaufen. Mhm. Und anscheinend hat sich die Firma, die den konstruiert hat, gedacht, sie machen auch noch ein Joke-Produkt. Es gibt auch den LJIM, den Long Jim Cramer ETF. Verstehe nicht so ganz, warum du den kaufen willst, aber vielleicht gibt es ja Leute, die an ihn glauben. Und das Witzige ist, dass dieselbe Firma, die hat ja auch den SARK ETF rausgebracht. Das ist der Short ARK ETF, also wo man gegen die Katrin Holz wetten kann. Jetzt kannst du nicht nur gegen Katrin Holz wetten, jetzt kannst du diversifizieren, jetzt kannst du auch noch gegen Jim Cramer wetten.
Okay, spannend. Kriegst du dafür, also nicht du im Speziellen, aber meinst du Jim, vielleicht nochmal Jim Cramer ganz kurz, das ist so ein Host im Fernsehen in Amerika, der so Aktienanalysen macht. Schon seit, keine Ahnung, gefühlt einigen Jahrhunderten, also wirklich seit einigen Jahrzehnten auf jeden Fall. Ich hatte nämlich auch mal ein Buch von ihm, da war ich noch minderjährig, was ich mal gelesen habe. Und den gibt es ja schon Ewigkeiten. Und
der war vorher bei Goldman und hatte auch einen eigenen Hedgefonds. Okay. Und bei diesem Hedgefonds, weißt du, wer da angestellt war mal eine Zeit lang?
Nee.
Martin Skrelly.
Okay. Krass, der war angestellt bei Cramer.
Ja, aber Cramer hat betont, dass er zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei seinem eigenen Hedgefonds war, als Skrelly angestellt wurde.
Ah, okay. Spannend.
Aber du wolltest noch zu Cramer was sagen.
Genau, also im Endeffekt nur, um unsere Hörer nochmal abzuholen, wer das ist. Und dass der auch, also er hat sich mittlerweile einen Ruf dafür gemacht, regelmäßig daneben zu liegen in seinen Aktienempfehlungen. Das ist halt so ein bisschen das Risiko, wenn du halt konkret sagst, diese Aktie ist ein Buy, diese Aktie ist ein Sell. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Hold-Einstufung macht. Und daher die Idee von einem findigen ETF-Anbieter, dann ein Short-Produkt draus zu machen. Also genau die gegenteilige Handlung zu vollziehen, die Cramer empfiehlt. Frage in dem Kontext, shorten die dann auch? Also wenn er sagt kaufen, dann shorten die. Und wenn er sagt verkaufen, gehen die long?
Hab mir den ETF nicht im Detail angeguckt, um ehrlich zu sein.
Einfach gekauft.
Einfach gekauft. Short Cramer passt schon. Gute Frage, weiß ich spontan nicht.
Und zweite Frage, meinst du, er verdient damit mit Lizenzen? Sorry. Also meinst du, er verdient damit Lizenzen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Short Professor Goldgraf starten würde, dann würde dir das ja nicht so sehr gefallen. Da wirst du ja irgendwie damit mitverdienen wollen.
Ich würde in den investieren wahrscheinlich. ich denke nicht, dass er da was verdient, um ehrlich zu sein. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Weil ich meine, in Amerika kannst du ja dann schnell mal klagen oder so. Aber gut, ja, spannend.
Was mich ehrlich gesagt mehr interessiert, ist, was passiert, wenn Jim Cramer jetzt sagt, er würde in den Short Cramer ETF investieren?
Oh ja, dann bricht die Matrix zusammen.
dann bricht die Matrix zusammen. Das ist wie wenn Pinocchio sagt, ich lüge jetzt gerade. Mhm. Oder die Frage, ob Gott einen Stein erschaffen kann, den er selber nicht hochheben kann. Oder um es abzuschließen, für alle mathematisch interessierten Leute, die den Podcast hören, wie die Definition der Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten.
Die Definition der Mengen aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten, okay.
Das ist ein Beispiel, dass die naive Mengenlehre nicht vernünftig funktioniert, so wie man es immer lernt. Weil du sonst definierst du einfach mal die Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten und fragst dich dann, ob diese Menge sich selbst enthält. Und die Antwort ist ja und nein zugleich und zeigt quasi, dass die Definition an sich schon Unsinn ist.
Okay. Wie lösen wir das Problem?
Vernünftige Blockchain, Mengenlehre vermutlich. Definieren.
Sehr gut. Hast ja was zu tun. Okay, ja, spannend. Wird es ja wahrscheinlich nicht passieren, aber oder vielleicht kannst du dann einfach den Statuten das ausklammern und sagen, dieser Trade wird damit nicht mit berücksichtigt. Okay, spannend. Wenn ich Jim Cramer wäre, würde ich mich erstmal über diesen ETF informieren und herausfinden, in welche Assetklassen er nicht investieren darf oder wo er quasi nicht aktiv werden darf und würde dann genau 2 Wochen lang nur noch Predictions darauf geben. Das wäre doch eine schöne Sache, oder?
Ein Aufruf an Jim Cramer, hör auf den guten Mann hier und mach's genauso.
Genau. Ich würde jetzt mal ins Marktzeug springen, oder? Ja. Da ist nämlich auch ein bisschen was Spannendes passiert. Ich übergebe dir da die Führung.
Also diese Woche war im Verhältnis zu dem, was wahrscheinlich die nächsten 2-3 Wochen kommt, noch halbwegs ruhig. Bemerkenswert, das war vielleicht die ganzen Inflationszahlen, die wir in der Eurozone bekommen haben. Es kam ja Anfang der Woche Spanien, Frankreich, dann kam Deutschland, aber wir interessieren uns dafür einfach nicht und sagen, wir gucken uns direkt die Eurozone an. Mhm. Und der Eurozonen-Core-CPI, also die Kerninflation, hat um 5,6% zugelegt. Und das war mega dramatisch, weil erwartet wurden nur 5,3. Und noch schlimmer, im Januar und im Dezember hatten wir 5,2. Das heißt, es wurde ein leichtes Ansteigen in der Kerninflation erwartet, aber haben sie ein großes Ansteigen in der Kerninflation bekommen. Und das kann man am besten mit übersetzen, alles scheiße.
Sehr gut. Aber ist es wirklich so dramatisch, also der Unterschied? Weil wenn wir dir folgen, dann ist ja immer alles scheiße.
Ja, das stimmt. Aber wenn du dir anguckst, was deutsche Staatsanleihen zum Beispiel gemacht haben, die 10-Jährigen, ich habe da leider keine Live-Daten, die sind immer so ein paar Stunden verzögert. Aber was ich gerade sehe, ist, wir stehen auf jeden Fall auf einem neuen lokalen High. Mhm. Und das müsste bei 2,7% ungefähr sein. Zinsen auf 10-jährige deutsche Staatsanleihen, was schon historisch, zumindest auf die letzten Jahre, durchaus viel ist.
Okay, dann meine Frage. Ich habe mir mal angeguckt, also die Entwicklung Eurozone, die normale Inflation, ich kann nicht mehr sprechen, HVPI, aber auf Eurozone, und Core Inflation, das ist ja die, von der du gerade gesprochen hast.
Genau.
Diese harmonisierte ist ja runtergegangen.
Genau.
Aber diese Core, die geht quasi nicht wirklich runter. Also wenn ich mir da eine Grafik angucke, dann bleibt die eigentlich relativ konstant oben, ist sogar noch ein Stück gewachsen.
Genau.
Was du ja gerade meintest.
Genau.
Was ist der Unterschied und warum und sowieso?
Also der HVPI, und das ist ja der Core vom HVPI, also die hängen schon zusammen. Im HVPI ist Essen und Energie mit dabei und Energiepreise sind halt deutlich runtergekommen, nachdem wir irgendwie über den Winter festgestellt haben, dass wir doch keine Rolling Blackouts bekommen und doch heizen können und der Winter auch gar nicht so kalt war. Das treibt eigentlich den Headline dann extrem nach unten, aber die Zentralbank guckt da gar nicht so drauf, die schaut eben auf den Core und der schaut nicht so gut aus.
Ja, das hat mir im Monat jetzt auch gezeigt. Ich schaue mir sowas ja nur auf Anforderung an. Den Gaspreis, die Gaspreisentwicklung. Also wir sind beim Gaspreis nahezu wieder wie vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Nichtsdestotrotz haben wir ja extra geschrieben, ich habe gesagt, ich muss einen großen Trade ausmachen, musste ich mich entscheiden, ob mein neuer Strom-Vattenfall-Vertrag jetzt 12 Monate laufen soll oder 24 Monate. Das ist ja quasi ein pures Spekulationsgeschäft auf den Strompreis von in 12 Monaten für 12 Monate. Wird das dann ein Forward? Weiß gar nicht mehr. Wäre es ein Future oder ein Forward?
Und ihr hängt davon ab, ob du so eine Börse handelst oder OTC.
Okay, dann sagen wir, es wäre ein Forward.
Ja, mal Forward.
Genau, und dann musste ich mich ja zwangsläufig damit beschäftigen und mal überlegen, okay, wie ist denn das jetzt und warum wird es nicht weitergegeben? Also warum sind die Gaspreise unten, aber Vattenfall ist immer noch genauso teuer wie vor ein paar Monaten, als man, ja. Hast du auch keine Antwort für?
Also Paul Donovan, das ist ein Volkswirt von der UBS, der sagt ja schon die ganze Zeit, der schimpft auch immer Frau Lagarde und sagt, sie ist so blöd, Er behauptet halt, dass ein Großteil der Inflation, und damit steht er jetzt nicht unbedingt in Line mit anderen Volkswirten, das muss man dazu sagen, aber ist lustig in dem Fall, dadurch durch Profit Inflation eigentlich entsteht oder entstanden ist. Nämlich die Unternehmen blasen halt ihre Gewinnmargen auf. Und es stimmt schon, dass die Gewinnmargen vor allem auch seit Beginn der Pandemie massiv nach oben gegangen sind erstmal. Jetzt könnte man natürlich deinem Vattenfall da unterstellen, dass die jetzt wollen ja auch ein bisschen Geld mit nach Hause nehmen.
Ja, zumal die ziemlich wild darauf waren, mir den 24-Monate-Vertrag zu verkaufen und haben dann gesagt so, ja, wenn die Kosten sinken, dann geben wir das auch zu einem späteren Zeitpunkt weiter.
Nach 24 Monaten.
Ja, genau, nach 24 Monaten. Ja.
Also man muss den natürlich irgendwie zumindest zugutehalten. Wenn sie sich jetzt sich gegenüber dir committen, dass sie für 24 Monate den Preis fix halten, dann haben sie halt das Risiko, dass irgendwas passiert. Und Marco Kolanovic von JP Morgan hat zum Beispiel gesagt, er hält es nicht ausgeschlossen, dass, also seine Formulierung ist, im Hinblick auf die Anschuldigungen, die von diesem US-Enthüllungsjournalisten bezüglich Nord Stream 2 veröffentlicht wurden, dass sich die Russen vielleicht überlegen, jetzt zum Spaß mal das Ding zu sprengen, was irgendwie von Norwegen nach Deutschland, glaube ich, geht. Da gibt es auch irgendwelche schönen Pipelines. Und wenn die kaputt gehen, dann macht es vielleicht nicht so viel Spaß.
Ich bin mir wieder völlig daneben. Was war mit Nord Stream gewesen? Also ich habe nur mitgekriegt, dass da Lecks drin waren. Weiß man jetzt, wer die gesprengt hat oder wie?
Nee, weiß man immer noch nicht. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, wird man auch nie erfahren.
Okay, alles klar. Und das heißt, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Also was soll denn jetzt noch passieren? Was soll denn jetzt noch unseren Strom teurer machen? Wir haben ja kein Gas mehr aus Russland. Aber das wäre natürlich so ein Szenario, ja, gesprengt.
Gas aus Norwegen könnte verschwinden.
Das wäre bitter, ja. Tatsächlich, okay.
Wobei, das stimmt ja nicht, dass wir kein Gas mehr aus Russland haben, oder?
Also über Nord Stream 1 und 2.
Genau, über Nord Stream, aber ich habe das schon lange nicht mehr mitverfolgt. Vor dem Jahr habe ich mir das noch im Detail mal angeguckt.
Über die Ukraine reden wir immer noch, diese
Pipeline, ja, genau,
über
die Ukraine geht. Genau, das ist ja das Absurde, dass quasi doch Gas, glaube ich, über die Ukraine geliefert wird und Russland auch die Ukraine bezahlt dafür, dass sie das Gas durchliefern dürfen. Das
ist sehr, sehr gütig. Absurd, absurde Welt. Okay, gut. Ich werde trotzdem hochspekulativ unterwegs sein und den 12-Monats-Vertrag abschließen. Weil ich einfach den Nervenkitzel brauche, zu wissen, wo der Strompreis in 12 Monaten steht. Und dann werde ich mich auch wieder damit beschäftigen müssen. Ich sehe das als eine Art YOLO-Trade für mich. Ich sehe das als eine Art YOLO-Trade für mich und ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Genau. Ich schicke dir jetzt einfach jeden Tag den aktuellen Preis.
Den aktuellen Strompreis, genau. Genau. Scheiße, hätte ich doch besser gefixt. Okay. Ja, sehr gut. Also Inflation hat sich dann aber auch negativ auf den Markt ausgewirkt, ne? Also negativ auf die Aktien, oder dadurch, dass die höher war als die Expectation?
Ja, beziehungsweise man hat es auch so ein bisschen schon erwartet eben, weil die einzelnen Länder schon ein paar Tage vorher kamen. Dafür in den USA ist wieder alles gut. Der Markt wird gen Moon gehen, zumindest wenn man dem gestrigen Tag glauben mag. Denn es hat sich zwar ein Fed-Speaker, nämlich der Herr Kashkari, wieder über seine scheiß Lasagne aufgeregt, indirekt, aber viel wichtiger ist, und das zeigt die Absurdität des Ganzen, Raphael Bostic, Thomas, Raphael Bostic, der Chef von der Atlanta Fed, hat gesagt, Zinsen müssen noch weiter steigen und dann sollen die auch erstmal oben bleiben, also alles schlecht für den Markt, aber dann hat er gesagt, ja, im Sommer könnte es dann auch eine Pause der Zinserhöhungen geben. Also erstens das, wo jeder mit rechnet, dass es so passiert. Aber das hat direkt den Markt nach oben gepusht dann massiv. Dass Raphael Bostic andeutet, im Sommer könnte es eine Zinspause geben. Und das Allergeilste ist, Raphael Bostic darf dieses Jahr gar nicht abstimmen im FOMC. Aber who cares? Er hat gesagt, eine Zinspause. Let's go.
Er kennt seine Kollegen zu gut, seine Pappenheimer. Schön in diesem Podcast ist, dass wir bald alle regionalen Fed-Chefs der USA kennenlernen werden. Das ist doch schön. Mit ihren persönlichen Vorlieben.
Das können wir echt mal versuchen. Wie viel können wir aufzählen mit Namen?
Wie viel kennst du denn?
Nicht alle, aber ein paar fallen mir schon ein.
Ich wüsste nicht mehr, wie viel es gibt.
12,
okay. Ja. Gut zu wissen. Alright, übrigens nochmal zur Inflation kommen wir gleich nochmal, weil da haben wir ein Produkt auf der Liste, was wir uns anschauen sollten. Und genau, aber machen wir erstmal das Marktzeug fertig.
Das Letzte, was ich noch gut fand, da wollte ich dich eigentlich fragen, Thomas. Wann gründest du eigentlich deinen eigenen VC-Fonds? Du hast ja schon Startup-Investments gemacht.
Ja, du erwischst mich da echt auf einen sehr, sehr kalten Fuß. Also, beziehungsweise.
Oh, ist da was in Mache?
Ich frag mich schon wieder, wo du diese Inside-Informations her hast, ja. Nein, tatsächlich nicht, aber es gibt in der, nennen wir es mal YouTuber-Szene, um es jetzt mal nicht zu spezifisch zu machen, viele Überlegungen, sowas in die Richtung Höhle der Löwen zu machen. Und das dann halt mit Influencern oder also mit Leuten, die auch Startup-Investments tätigen. Und ich habe da auch schon ein bisschen Gespräche geführt. Die Problematik von Influencern ist halt so, die haben halt nicht so viel Geld, wie immer alle denken, dass die jetzt in jeder Folge so wie so ein Maschmeier einfach mal 300.000 Euro rausfeuern können in Startup-Investments. Und deswegen war dann so eine Überlegung gewesen, wir holen uns einfach so einen VC-Fonds, so ein, keine Ahnung, 10 Millionen Ding oder sowas, weißt du, und sagen, hier, komm, wir investieren das, also wir sind jetzt die Investment Manager und dafür gibt es ein bisschen Media for Equity oder so, also ich persönlich würde es nicht machen, aber es gibt manche Leute, die machen das und dann machst du halt einfach eine Show, wo du das Geld der anderen investierst, das ist doch viel cooler, als wenn du dich selbst committen musst und einem Startup 150.000 Euro geben musst oder wie groß auch immer die Ticket-Sizes bei Höhle der Löwen sind. Von daher, ja, diese Gespräche gibt's derzeit und ja, aber wie kommst du auf die Idee, dass ich das machen müsste?
Ich finde es gut, dass du mir das erzählst, weil das, also manche Leute würden sagen, das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass Zinsen noch weiter steigen müssen. Aber in den USA gab es
unverantwortliche Menschen haben zu viel Geld. Das ist der Grund, warum die Zinsen weiter steigen sollen.
Nein, nicht unverantwortliche Menschen, aber Investoren haben anscheinend immer noch zu viel Geld und investieren zu locker. Ist zumindest tatsächlich die Unterstellung, die da mal mitschwingt. Wenn Leute wie, und das ist jetzt eben die News, die da gestern rumkam, dass Gwyneth Paltrow, glaube ich, spricht das ja aus, 75 Millionen für ihren eigenen Venture-Fonds raisen möchte. Sie ist eigentlich nur ein Beispiel dafür, für viele Leute, die eigentlich gar nichts mit VC zu tun haben. Ich glaube, Kim Kardashian hat auch einen VC-Fonds gegründet, aber mit einem ehemaligen KKA-Manager oder so, die alle anfangen, jetzt in Startups zu investieren. Und das ist an sich ja gut, wenn die Startup-Szene gestärkt wird und die Leute sagen, ich gehe als Angel raus und versuche eben irgendwie da positiven Impact mit gleichzeitig hoffentlich 10x-Rendite zu erzielen. Aber wenn quasi Leute, die eigentlich überhaupt nichts mit VC im Hintergrund zu tun haben, plötzlich anfangen, Geld für einen Fonds zu raisen und das Geld dann auch kriegen. Also ich meine, ein institutioneller Investor kann sich ja immer entscheiden, dann nehme ich jetzt den ehemaligen Schauspielerfonds oder investiere ich halt in irgend so einen, auch keinen guten Fonds, aber halt so ein komisches Ding vor der Stange von den entsprechenden bekannten VC- oder PI-Gesellschaften. Mhm. Dann stellt sich halt immer die Frage, warum den Schauspielerfonds und warum nicht irgendwie einfach in so ein Standardprodukt?
Ja, bin ich nicht ganz deiner Meinung, aber vorab kurze Frage. Wer ist diese Dame? Ist eine Frau, oder?
Gwyneth, das ist eine Schauspielerin, Paltrow. Ja. Das ist natürlich jetzt, ich hätte es im Vorfeld natürlich dir mit Details verbinden sollen, damit du weißt, was es ist.
Alles gut, ich dachte, also wir reden hier von der nächsten Fed-Chefin der USA, also von so einem Lokalchef. Aber gut,
das ist eine Schauspielerin. Wenn ich Janet Yellen plötzlich eine VC-Fonds raisen würde, ist genauso absurd. Genau. Aber nee, sie hat zum Beispiel in Iron Man mitgespielt. Das kennst du ja sicherlich. Iron Man, Tony Stark, oder?
Ja, habe ich aber nie gesehen. Also ich bin nicht so der, ist das ein Marvel? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht so der Marvel-Mensch. Aber grundsätzlich gucke ich auch nicht viel Fernsehen oder Filme. Aber ja, wo ich dir ein kleines bisschen widersprechen würde, in Anführungszeichen, das Bild, was du zeichnest, ist ja so, ja, VC müssen professionelle Investmentmenschen machen. Aber Vorteil von, ich meine, Ashton Kutcher zum Beispiel, der macht ja auch sehr viele Startup-Investments, sogar erfolgreich. Also er war ja bei ganz großen Dingen dabei. Und ich glaube, was du da sehr viel hast, ist einfach so das neue Media for Equity. Also ich glaube, wenn du bekannte Leute, bekannte Persönlichkeiten hast, allen voran, wie heißt der Nespresso-Mann nochmal? George Clooney, der hat eine Tequila-Marke ins Leben gerufen, die fast für eine Milliarde verkauft wurde. 700 Millionen Cash, glaube ich, und der Rest als Earnout. Und daran siehst du halt, dass diese Creator-Economy, also im Endeffekt ist es ja auch, also gerade im Angel-Bereich, die meisten Angels sind ja selbst Ex-Unternehmer oder geexitete Unternehmer oder noch aktive Unternehmer, zumindest in der Bubble, wie ich das so mitbekomme. Das heißt, es sind ja quasi, im VC-Bereich suchst du eigentlich mehr nach Leute, die Expertise, Netzwerk und so weiter bringen können, als jetzt im zahlengetriebeneren, würde ich mal sagen, Private Equity, wo es wirklich darum geht, wir haben hier eine Firma, wir haben hier ein Asset und das hat so und so viel Cashflow, das kann ich gut diskontieren und wenn ich das gut leverage, kriege ich auch noch eine schöne Rendite raus. Deswegen würde ich mal sagen, im VC ist halt so ein bisschen paradiesvogeliger, ein bisschen bunter, in Anführungszeichen, wo jeder mitspielen will und mitspielen kann. Und ja, von daher sind da meiner Meinung nach auch vorher nicht nur Finance Professionals unterwegs. Auch wenn das der Szene vielleicht mal ganz gut tun würde, weil ich habe oft das Gefühl, dass so betriebswirtschaftliche Dinge gar nicht mit berücksichtigt werden, ne?
Ich bin voll bei dir, also was Creator Economy und Co. betrifft. Elon Musk, glaube ich, hat ja auch ein Parfüm rausgebracht, wenn ich mich nicht täusche.
Er hat auch einen Bunsen, also einen Flammenwerfer rausgebracht.
Das auch, aber ich glaube, er hat auch ein Parfüm rausgebracht. Burnt irgendwas heißt es, glaube ich. Ich gebe dir recht, dass bekannte Persönlichkeiten natürlich auch ein Produkt pushen können. Das ist wahrscheinlich das, was auch was mit diesen, wie hast du es genannt, Media for Equity.
Media for Equity, ja.
Genau.
Reichweite für Unternehmensanteile, ja.
Genau, wenn ich natürlich jetzt dich dazu bekomme, dass du mein Parfüm, das ich generiert habe, dann ab jetzt immer erwähnst, dann erzeugt allein das einen positiven Effekt. Das stimmt natürlich. Ich will auch nicht damit sagen, dass es sinnvoll ist, einfach dein Geld Finance Professionals zu geben. Die meisten Finance Professionals sind ja auch irgendwelche Clowns, die ja eigentlich auch keine Ahnung haben und halt nur so tun, als hätten sie Ahnung und scheiß Renditen erwirtschaften. Ich mag es einfach, ich beäuge es generell skeptisch, sagen wir mal, wenn jemand aus einem Bereich, in dem er gut ist, plötzlich in einen anderen Bereich geht und dann die Erwartung so mitschwimmt, dann ist die Person da auch gut. Also wie wenn jemand sagt, ich mache Venture Investments und jetzt gründe ich einen Tech-Fonds, einen öffentlich gehandelten Tech-Fonds. Meistens ist es halt keine gute Idee, damit dabei zu sein.
Ja, okay, ja, und Fair Point, verstehe ich. Bei der Höhle der Löwen zum Beispiel, wo wir eben schon mal darüber gesprochen haben, ist es ja im Endeffekt auch nur das. Also wenn du dir da mal die Bewertung der Firmen anguckst, das ist ja irgendwie so ein bisschen absurd, dass jemand seine 40% seiner genialen Firmenidee verkauft für, keine Ahnung, 100.000 Euro oder sowas, was die er sich in der Regel einkaufen. Und das ist ja gerade bei diesem Ralf Dümmel, heißt der, gell? Ja. Der Fall, dass die sich da die Produktionskapazitäten reinholen und natürlich das brutale Vertriebsnetzwerk, was er hat. Der hat ja der Kontakt zu allen möglichen Ladenbetreibern, also Großhandel und Teleshopping-Shows und so weiter. Das heißt, du hast einfach nur eine kleine Idee, aber die Execution und so, die gibst du quasi an deinen Investor ab. Und das ist ja auch kein klassisches VC. Also klassisches VC ist ja üblicherweise, also dass du Geld einsammelst, aber alles selbst executest und dir selbst aufbaust und vielleicht Kontakte hast und so. Von daher, ja, das darf man jetzt auch nicht ganz verwechseln oder gleichsetzen, ja.
Bin ich voll bei dir und ich habe ja früher, jetzt habe ich ja die Zeit immer über Höhle der Löwen immer gern geguckt, wobei ich das immer ein bisschen unangenehm fand, wenn dann jemand kommt und irgendwie 200.000 Euro haben möchte, da gibt es ja schon Leute, die da teilnehmen und dann eigentlich schon fast schlucken müssen bei 200.000 und dann gibt es halt einen Maschmeyer, der da auf einem Milliardenvermögen sitzt und sich wahrscheinlich denkt, okay, gut, who cares?
Milliarde, meinst du echt? Ist das dein Net Worth? Ich kenne die Manager-Magazin-Liste nicht, aber
ich hätte jetzt gesagt 2 oder 3 oder so, kann das sein?
Ach echt, du meinst erst
mehr? Ja, okay, auf jeden Fall mehr als eine.
Okay, interessant, ja. Nicht gedacht. Aber, spannende Sache. Und was man vielleicht auch zu diesem, abschließend nochmal zu dieser Startup-Investment-Sache sagen muss, ich merke das in meinem privaten Umfeld, also wenn die Leute es mitbekommen haben, dass ich so das eine oder andere Startup investiert habe, insgesamt glaube ich 4, genau, habe ich so das, also dann gibt es häufig, die sagen, ja, sag mir mal Bescheid, wenn du das nächste Mal machst, ich will dabei sein, ich finde das voll cool und na. Es ist eine Asset-Klasse, die komplett überromantisiert wird. Also ich habe es bis zu einem gewissen Grad auch nicht bereut, aber habe mir manchmal auch gedacht, vielleicht hätte ich gewisse Dinge doch für mich behalten, einfach aus dem Hintergrund, weil ich halt jetzt von Leuten angefragt werde, hey, willst du nicht hier bei uns Angel sein? Und meine Rückfrage, die ich dann halt häufig stelle, ist so, was bringt's dir? Also was kann ich dir bringen? Du bist in einem komplett anderen Sektor. Diese Media for Equity Sache mache ich nicht, also im Sinne von, dass ich werbe für irgendein Startup, um das voranzubringen, um dann eine Plattform zu bieten und dass die wachsen können. Also ich bin da höchstens beratend tätig und wenn das halt in einem ganz anderen Bereich ist, dann hat es auch wenig Wert, ne? Und dann muss man halt immer hinterfragen, okay, was ist halt so der Vorteil, ja? Und häufig habe ich so das Gefühl, dass es so ein bisschen ein sich schmücken ist mit bekannten Persönlichkeiten. Also häufig heißt dann, hey, willst du nicht hier und da investieren, weil dieser krasse Typ ist noch dabei oder diese starke Frau und bla bla bla. Und habe ich so das Gefühl, dass es eigentlich mehr so eine Ego-Sache ist für die Unternehmer, die halt so ein bisschen Rückenwind brauchen oder so ein bisschen Bestärkung brauchen, so nach dem Motto, hey, das, was ich mache, ist eigentlich ganz cool, weil coole Leute sagen, dass es gut ist, ja. Da muss man halt mal meiner Meinung nach ganz ehrlich mit sich sein, wenn es halt wirklich nicht ums Geld geht, also um die reine Finanzierung, und das machen Angels in der Regel ja nicht, sondern das machen ja dann die VC-Fonds, dann würde ich nochmal stark hinterfragen, was wirklich der Nutzen für die Firma ist, ja. Soweit meine humble Opinion dazu. Aber ansonsten, ja, VC-Fonds bald am Start. Geht dann auch als Crowdfunding raus und jeder von euch kann investieren.
Oh, tokenbasiert, genau. Tokenbasiert ist auch ganz toll.
Tokenized, ja. Es war mir übrigens gestern irgendwie ein bisschen peinlich, aber Markus war auf diesem Event mit und irgendjemand hat da eine Frage gestellt und hat gesagt, hey, ich bin hier auf einer Token, ich arbeite hier bei so einer Token-Blockchain, wo du Aktien über eine Blockchain kaufen kannst und wie ich denn die Zukunft der Finanzindustrie sehe. Und dann habe ich mir zuerst einen abgestottert und habe dann schlussendlich gesagt so, ich habe keine Ahnung, wo die Zukunft der Finanzindustrie ist. Und kam ich mir irgendwie so ein bisschen blöd vor. Markus meinte so, nee, wenn man von Sachen keine Ahnung hat, dann soll man es halt nicht, dann muss man das auch offen sagen. Und von daher habe ich von dem gesamten Publikum gesagt, dass ich keine Ahnung von der Zukunft der Finanzindustrie habe.
Finde ich sehr sympathisch. Vor allem Markus kommt doch aus dem Politikbereich. Also das ist das, was ich mir persönlich einfach so mal wünsche, dass so ein Politiker auch mal in der Show einfach sagt. Gute Frage, die sie mir stellen. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung von der Frage. Kann ich Ihnen nicht sagen, keine Ahnung von.
Wann ist deine Firma insolvent? Ja, das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Nein, Spaß. Ja, gut, ich meine, in der Politik muss man es ja verstehen, weil die müssen ja von einem so ein bisschen schon Ahnung haben, gerade wenn sie Minister in irgendeinem Bereich sind. Ne? Aber ja, sehe es auch ein bisschen zwiespältig. Okay, gut. Wir kommen langsam durch unser Skript. Aber okay. Langsam, aber stetig. Bereich, ein Thema, zwei Fragen. Nee, umgekehrt.
Moment. Zwei Antworten. Wer hat da Fragen geschrieben ins Skript?
Ich wollte gerade sagen, also Eckjot hat hier unser Skript bombardiert. Eine Frage, zwei Antworten. So. Weißt du, warum das da steht? Weil warum? Es gab diesen Lindner-Podcast, ein Thema, zwei Farben. Das war sein Podcast, da war er noch nicht in der Regierung. Und ich weiß nicht, einer von uns hat da einen freudschen Vertipper gehabt. Aber keine Ahnung, es kann auch ich sein. Zum Glück gibt's ein Track-Change-Dokument,
wo man das nachprüfen kann, was da los ist.
Genau. Vielleicht hat uns jemand aus dem Team einen Streich gespielt. Eine Frage, zwei Antworten.
Eine Frage, zwei Antworten.
So, Gegenparteirisiko bei ETFs. Ich habe die Originalfrage nicht mehr, aber wie sieht's damit aus? Holger, you first.
Ich habe auch die Originalfrage nicht mehr, aber jemand hat mir geschrieben, soll noch mal sagen, was wir vom Gegenparteirisiko bei ETFs halten. Und ich glaube, da kannst du ja grundsätzlich zwei verschiedene Risiken identifizieren. Ich weiß nicht genau, was gemeint ist. Das klassische Gegenparteirisiko wäre wahrscheinlich, wenn es ein Swap-basierter ETF ist und die Swap-Counterparty ausfällt. Und die andere Frage ist ja, die sich auch dann immer wieder mal stellt, was passiert, wenn ein ETF-Anbieter pleite geht? Und die dritte, aber die haben wir, glaube ich, schon ganz oft gemacht, wäre, wenn die Bank deine ETFs pflichtwidrig entwendet und dann pleite geht. Dann bist du im Arsch, aber die anderen beiden, was passiert dann? Was passiert denn, wenn ein ETF-Anbieter pleite geht, Thomas?
Nischt. Also ich glaube, dann wird der Insolvenzverwalter einfach den Fonds an eine andere Gesellschaft übertragen. Das ist wie wenn dein Immobilienverwalter pleite geht und wird einfach neuer eingesetzt. Also die genaue rechtliche Abfolge kann ich dir nicht nennen, aber so im Groben wird das so passieren, ja. Oder es wird liquidiert. Es gibt eine gewisse Periode, in der er liquidieren kann und dann kriegst du das Geld auf dein Konto überwiesen. Was natürlich nicht so schön ist, wenn du große Gewinne drauf hast, weil dann musst du Steuern bezahlen, aber dein Geld ist zumindest mal nicht weg.
Wobei ich glaube, es ist, wie du sagst, noch nicht so klar, wie dann das genaue Verfahren ablaufen würde. Also was ich jetzt sage, war auf jeden Fall vor 2 Jahren richtig. Ich habe seitdem nicht mitbekommen, dass ich es geändert hätte, aber haut mich gerne, wenn ich da was falsch mache. Ich glaube, also vor 2 Jahren war es zumindest so, dass noch nie ein ETF-Anbieter pleite gegangen ist. Also man weiß per se, dass dein Geld ja safe sein sollte, aber wie du dann genau rankommst und wie damit umgegangen wird, ist nicht so ganz klar, weil es eben noch nicht passiert ist.
Ja, es ist deswegen safe, weil es halt nicht auf der Bilanz der Firma ist. Also wenn eine Firma insolvent geht im Allgemeinen, dann wird die Firma ja abgewickelt und dann gibt es eine gewisse Reihenfolge an Schuldnern, die bedient werden. Also ich glaube, als allererstes kriegen die Mitarbeiter erstmal ihr Gehalt. Dann, oder vielleicht an erster Stelle, glaube ich, sogar der Insolvenzverwalter, dann der kriegt sein Gehalt, also sein Geld. Da hat mir mein Notar vor kurzem noch was eine spannende Story erzählt, kann ich irgendwann auch mal einstreuen. Lehman Brothers, Stichwort Lehman Brothers, Insolvenzverwalter. Mitarbeiter, Banken und so weiter. Und ganz, ganz am Schluss kriegen die Aktionäre noch ein paar Cent, die übrig bleiben. Und in dieser Abwicklungssumme sind deine ETFs überhaupt nicht mit drin. Das heißt, die sind gar nicht auf der Bilanz der Firma, sondern die sind sozusagen in einer eigenen, separaten Gesellschaft, die auch keine Schulden hat und so an sich nicht pleite gehen kann. Die hat ja nur die Anteile. Ja. Und diese Gesellschaft wird dann einfach an eine andere, sie kann dann irgendeine Fondsgesellschaft kaufen. Also ich glaube, wenn ein Fondsanbieter pleite gehen würde, dann ist ein anderer sehr wahrscheinlich daran interessiert, diesen ETF aufzunehmen in seine offenen Arme. Denn je mehr ETFs du im Portfolio hast, desto mehr verdienst du halt. Ne? Also je größer das Volumen ist, das du verwaltest, desto mehr Kosten. Also mehr von der TER-Verwaltungskosten kannst du einstreichen. Genau, das war der erste Fall. Der zweite Fall war was? Swap-Counterparty?
Swap-Counterparty geht pleite.
Ja, da hast du ja das Trägerportfolio. Aber mach du gerne. Also.
Genau, also du hast, wie du sagst, ist sowieso das Trägerportfolio. Also ganz vereinfacht gesprochen, wenn ihr irgendwie einen Zins-ETF habt, Swap-basiert, dann kann im Trägerportfolio kann da trotzdem Apple drin liegen. Und mit dem Swap passiert da nichts anderes als die Performance von Apple und Co. gegen die Performance von der jeweiligen Benchmark des ETFs zu tauschen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt die Swap-Counterparty pleite geht, dann ist es ja erstmal so, dass ETFs, da kannst du mir wahrscheinlich wieder genaueres erzählen, aber nicht nur eine Swap-Counterparty haben, sondern diversifizieren müssen im Servicefall und diese Swap-Geschäfte entsprechend auch besichert werden. Will heißen, wenn da jetzt wirklich was passiert, dürftet ihr maximal ein kleiner Teil der laufenden Performance von dem ETF vielleicht fehlen. Da reden wir auch nicht von irgendwie 20% oder 30%, sondern von signifikant weniger.
Da gibt es EU-Vorgaben, also wann ein Swap glatt gezogen werden muss. Also ab einer Differenz zwischen den beiden Ständen von X, also ich glaube es im Einstellungsprozentbereich, so 5% oder so. Und das Trägerportfolio ist in der Regel, also es gibt sehr viele ETFs, die sind überbesichert. Das heißt, das Trägerportfolio ist größer als, das ist nicht das Trägerportfolio, sondern das ist die hinterlegte Sicherheit. Also die ist bei dem Swap-Geschäft, die ist größer als das Swap-Geschäft selbst.
Aber das mit dem Trägerportfolio hat natürlich auch meines Wissens eine interessante Eigenschaft, wenn du dir eine Anleihe-ETF kaufst, aber das Trägerportfolio ein Aktienportfolio ist. Ich glaube, dann kriegst du die volle Minderung bei der Vorabpauschale, oder?
Sehr gut. Guter Punkt, den du ansprichst, das haben wir nämlich investigiert. Vielleicht nochmal, um unsere Hörer abzuholen. Also, wenn du ein Anleihenportfolio hast, das aber Swap-basiert arbeitet, keine Ahnung, deutsche Staatsanleihen sagen wir jetzt mal, und das Trägerportfolio, also das, was du halt zur Absicherung des Swap-Geschäftes in deinem Fonds drin hast, sind Aktien, dann hättest du ja eigentlich eine Teilfreistellung, weil Aktien-ETFs haben ja 30% steuerliche Teilfreistellung sozusagen. Und das heißt, du könntest dann durch dieses Swap-Geschäft dir in Anleihen-ETF investieren, aber die steuerlichen Vorteile von einem Aktien-ETF haben. Und die Problematik, die wir hatten, war in unserer ETF-Suche, wo wir das festhalten, ob es diese Teilfreistellung gibt oder nicht, dass es bei den Swappern ja angezeigt wurde, obwohl es bei manchen nicht der Fall ist. Also da mussten wir dann nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen und genau diesen Fall herausfinden. Weil noch besser, du kannst ja zum Beispiel einen Rohstoff-ETF bauen, der ja gar keine Teilfreistellung hat, und den Teil freistellen lassen. Und da haben wir mit einem ETF-Anbieter gesprochen, will da jetzt den Namen nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob das eine Public Information ist oder nicht. Und die haben gesagt, die melden den dann aber nicht zur Teilfreistellung. Also rein theoretisch könnten sie das machen, weil in dem Fonds sind ja Aktien drin, auch wenn er eine Performance von einem Rohstoff macht. Aber die melden das dann nicht dem Finanzamt zur Teilfreistellung, weil sie halt, weil das halt offensichtlich nach Manipulation riecht. Hashtag Cum-Ex. Und deswegen machen sie es bewusst nicht. Das ist aber jetzt auch nur ein ETF-Anbieter. Es kann sein, dass andere Anbieter das nicht so handhaben.
Das heißt, ETF-Anbieter nehmen Kunden ihnen nach Wortlaut des Gesetzes zustehende Rendite, weil sie selber Angst haben, schlecht in der Presse dazustehen.
Ja, schlecht in der Presse, oder? Weil sie halt davon ausgehen, dass es man kann das ja auch auslegen als Steuerbetrug oder als wenn du Steuerschlupflöcher so nutzt, dass sie eigentlich noch legal sind, aber offensichtlich Steuerbetrug sind, dann ist das ja auch eine Straftat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Tatbestand heißt. Wir haben viele
Beamte, die uns zuhören. Ich weiß, was du meinst, wenn du gezielt was ausnutzt, was eigentlich nicht dafür gedacht ist.
Genau.
Aber bei dem
Thema danach riecht das ja. Also wenn du angenommen, du machst ein Bitcoin-ETF oder sowas, oder ETC wäre das ja dann, hochspekulativ, swapst das Ding und machst es voller Aktien, dann hättest du einen steuerlich begünstigten Bitcoin-ETF. Ich bin mir nicht so sicher, okay, Lindner wird vielleicht noch ein Auge zudrücken, aber ich bin mir nicht so sicher, wie andere Finanzminister das sehen.
Aber da muss ich mich ehrlich gesagt wieder aufregen, und das ist dieselbe Scheiße wie bei Cum-Ex. Bei Cum-Ex war es doch auch so, dass ganz viele Meldungen immer schon gab, sagen, Leute, guckt euch das mal an, hier, das ist ein Problem, könnt ihr da nicht mal gesetzlich was machen? Und es hat einfach niemanden interessiert. Und wenn also die Tatsache, dass es Swap-ETFs gibt, die Trägerportfolio haben in Aktien, ist ja jetzt der Standard. Das ist ja, also in dem Moment, wo du das Gesetz schreibst, muss dir doch eigentlich klar sein, dass diese Dinger dann ausgenommen sind oder entsprechend auch die Teilfreistellung bekommen. Dann machst du einen Halbsatz rein und ja, Frage, wie du es dann formulierst, aber da gibt es sicherlich schlaue Juristen in irgendwelchen Kanzleien, die man dann als externe Berater anstellen kann, die dann die richtige Formulierung für finden.
Also ich, so, und jetzt, Holger, bitte ich dir an, dass du dieses Wochenende, nee, da bin ich nicht da, also das nächste Wochenende, wo ich wieder in Berlin bin, vorbeikommst. Wir schreiben zwei große Plakate, Fakt-Teilfreistellung von und so weiter und gehen demonstrieren.
Aber können wir das bitte vorher noch bei ein paar Parteien anmelden? Das fände ich richtig gut.
Das melden wir an, genau.
Ja,
dann rufen wir hier unsere Community auf und wir treffen uns dann Community-Treffen vorm Brandenburger Tor und dann schließen wir dieses Steuerschlupfloch.
Finde ich gut.
Gut, perfekt, super.
Ziehen wir direkt vor das Kanzleramt. Der Kanzler kennt sich ja aus mit Steuerschlupflöchern.
Bitte? Ich kann mich nicht erinnern.
Ich habe nichts gesagt. Ich habe gesagt, er kennt sich aus, da gab es in der Vergangenheit die ein oder anderen Sachen. Hat er vielleicht vergessen, aber da gab es mal was.
Ja, ich habe auch komplett vergessen, worauf du hinaus willst. Ja. Ich möchte ja nicht, dass unser Podcast aus ominösen Gründen von der Bildfläche verschwindet.
Wie in China, wenn dann irgendwelche Bank-CEOs plötzlich verschwinden und nie wieder auftauchen.
Genau, dann stehe ich nächstes Mal freitags um 13.30 Uhr da und Holger kommt nicht, schreibt die SMS, wird nicht delivered. Nein, kennen das alle, wir bleiben systemkonform.
Lass mich einen völlig freien Disclaimer bitte noch sagen. Ich meine das wirklich nicht als politische Aussage, sondern nur im Spaß. Ich verarsche einfach gerne alle Leute, inklusive mir selber.
Sehr gut, sehr gut. Jetzt bist du wieder sympathisch. Okay. What the finance? Ich weiß nicht, ob wir diesen ETF noch mit reinbekommen. Wir sind schon bei einer langen Aufnahmezeit von 54 Minuten. Aber komm, wir machen es trotzdem, weil wir schon über Inflation gesprochen haben. Irgendjemand aus der Community, das haben wir schon seit langer Zeit vor uns hergeschoben, sehr wahrscheinlich hast du es bekommen, weil du immer nur die Community-Fragen entgegennimmst, bei uns verschwindet es in so einem schwarzen Loch, hat uns einen ETF geschickt, ein Luxor Euro 2 bis 10 Jahre Inflation Expectation ETF. Diese Nummer LU1390062245. An dieser Stelle keine Anlageberatung. Weder Holger noch ich sind daran investiert. Aber es ist ein interessantes Finanzprodukt. Und was uns geschickt wurde, möchtest du einsteigen, Holger, ein paar Worte dazu sagen? Oder
Ich soll was zu einem ETF sagen, da fühle ich mich jetzt gerade ganz auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, ich kann zumindest mal sagen, dann hat mir jemand geschickt und ich glaube, die Frage war, was wir von dem Ding halten, weil Inflation Expectations Long hört sich ja erstmal an wie Moon und tatsächlich hat dieses Ding ja ungefähr, ich bin so schlecht im Kopf rechnen, nicht ganz 20% gemacht seit Anfang 2020.
Dann guck doch einfach in unseren ETF-Informer, dann kannst du es dir direkt anzeigen lassen. 1,5% ging es hoch seit, year-to-date, also seit Anfang des Jahres.
Nee, seit 2020 habe ich gesagt, aber year-to-date hast du wahrscheinlich recht dann.
2020 kann ich auch anzeigen lassen. So, das will er jetzt nicht richtig zeigen.
Gut, ich gehe gerade schon auf den ETF-Informer und erstmal auf der Website grüßt mich ein freundlich, sympathisch grinsender Mensch.
Ja, wir haben ja heute ein Fotoshooting gemacht und neues. Wir können gerne mal erklären, was dahinter steckt. Also im Endeffekt ist das ein ETF, der versucht, die erwartete Inflation abzubilden. Also im Endeffekt, du hast ja die Inflationsrate, aber die ist ja immer Geschichte. Also die ist ja immer mindestens um einen Monat verzögert. Und jetzt gibt es ja sowas wie eine Expected Inflation. Also der Markt hat ja eine gewisse Erwartungshaltung, ob die Inflation in Zukunft steigen oder fallen wird. Und das kannst du abbilden. Da gibt's dann einen Index. Ich glaube, das ist der Market E-Box irgendwas. Das ist nämlich der Index, der abgebildet wird durch diesen ETF. Und das funktioniert folgendermaßen. Es gibt ja Inflation-Linked Bonds. Also es sind Anleihen, die inflationsindexiert sind. Wie genau das technisch funktioniert, kann ich jetzt so genau gar nicht drauf eingehen. Aber es gibt, habe ich mir sagen lassen, Deutschland, Frankreich, Italien in Europa, also primär diese drei Länder, die inflationsindexierte Anleihen herausgeben. Da ist dann irgendwas mit dem Coupon, der inflationsindexiert ist. Das heißt, du hast da irgendwie diesen EU-Warenkorb und wenn die Inflation steigt, kriegst du mehr Coupons, sorry. Und wenn die Inflation fällt, kriegst du weniger Coupons. So im Groben. Ja.
Genau, es gibt zwei Möglichkeiten, wie du es machst. Entweder du lässt den Coupon irgendwie ändern und was, glaube ich, fast üblicher ist, dass man den Coupon gleich lässt, aber das Nominal, was am Ende der Laufzeit zurückgibt, genau, dass die entsprechend einfach inflationsadjustiert ist. Vielleicht auch eine Kombination aus beiden. Ich habe ehrlich gesagt noch nie so ein Ding gekauft, aber genau, ja, so ist es.
Genau, also entweder ist der Coupon-Variable oder die schlussendliche Rückzahlung. Also du kaufst das Ding für 100 und kriegst es am Ende dann für entweder 112 zurück oder auch nur 98, je nachdem, wie die Inflation sich entwickelt hat. Genau, also diese Inflationslinked Bonds gibt es und dem gegenüber gibt es ja die ganz normalen Bonds, also die ganz normalen Staatsanleihen. Und was dieser ETF jetzt genau macht, der geht diese Inflation-Linked Bonds short. Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz ins Factsheet gucken, ob das stimmt, ob er die short geht, aber ich glaube schon. Genau.
Die geht er long.
Ah, okay, tatsächlich genau andersrum. Also der geht diese ETFs long, Bonds long, er kauft also die inflationsindexierten Staatsanleihen und verkauft, also geht short, die normalen Staatsanleihen. Von idealerweise denselben Ländern mit denselben Laufzeiten und so. Das ist nicht so einfach, das zu matchen, weil du hast ja nicht zwei Anleihen, die genau identisch sind. Der eine Inflation-Link, der andere nicht. Aber du versuchst es genau zu matchen. Und dadurch, dass du quasi die Staatsanleihe long gehst und die Staatsanleihe short gehst, bleibt nur noch dieses Inflationselement übrig sozusagen. Also die kürzen sich sozusagen weg und dann bleibt noch das Inflationselement übrig. Und so kannst du dann halt diese Expected Inflation abbilden. Denn wenn ich Investor bin und davon ausgehe, dass in Zukunft die Inflation steigen wird, dann werde ich ja in so einen Inflation-Linked Bond investieren. Und wenn ich da rein investiere, heißt das, dass die Kurse steigen. Und wenn ich davon ausgehe, dass die Inflation fällt, dann würde ich entweder diese Dinge shorten oder als, wenn ich bereits investiert bin, verkaufen, was dazu führen würde, dass die Kurse fallen. So kann ich also die Inflation abbilden, also die erwartete Inflation, weil es ja nicht die echte Inflation ist, sondern das, was ich als Markt erwarte. So ist die Konstruktion von diesem Ding.
Genau, und zum Indexnamen vielleicht noch, der hat Break-Even im Namen. Und das ist, was du angesprochen hast, der Renditeunterschied zwischen den inflationsgelinkten Anleihen und den normalen Anleihen. Das ist auch das, was man als Break-Even-Inflation bezeichnet. Also wenn ihr mal irgendwie Zeitung lest, dann steht da die 2-Jahres-Break-Even-Inflation oder die 2-Jahres-Break-Even. Das ist immer quasi der Renditeunterschied zwischen diesen Anleihen und kann ganz vereinfacht als die erwartete Inflation über diesen Zeitraum interpretiert werden. Und wenn ihr so eine Inflationsanleihe kauft, nur die Anleihe, nicht den ETF jetzt zum Beispiel, dann setzt ihr im Prinzip darauf, dass die Inflation größer ist als die Break-Even-Inflation, also die schon eingepreist ist. Und deswegen finde ich diese Inflationsanleihen für mich selber mal ein bisschen uncool. Ich weiß, hin und wieder werden die auch von anderen Leuten aus der Finanzszene an Privatanleger empfohlen. Nee. Aber ihr setzt halt nicht darauf, dass Inflation steigt, sondern ihr setzt darauf, dass Inflation stärker steigt, als der Markt es einpreist. Und dann kann es halt passieren, dass die Inflation steigt, aber eure Anleihe tatsächlich an Wert verliert. Und das ist dann immer ein bisschen schwer. Und übrigens, weil wir jetzt vorhin so überlegt haben, was denn eigentlich an Inflation gelingt ist. Es muss natürlich der Coupon und die Rückzahlung sein, sonst macht es eigentlich keinen Sinn. Es muss beides sein. Wobei ich nicht ausschließen will, dass es auch Anleihen gibt, wo dann nur eins von beiden gelingt ist.
Okay, ja, guter Punkt. Das ist aber sehr, sehr wichtig, was du ansprichst. Also im Endeffekt musst du, wenn du Kursgewinne damit erzeugen willst, davon ausgehen, dass eine Inflation in Zukunft noch stärker steigen wird als die erwartete Steigerung des Marktes. Also das darf man nicht vergessen. Also es reicht nicht, dass die Inflation per se ansteigt, sondern sie muss tatsächlich mehr steigen als erwartet. Ich habe mal gesucht, es gibt tatsächlich kein Short-Produkt dem gegenüber, also Short Inflation Expectation. Das könntest du ja genau die gegenteilige Situation abbilden. Also zumindest in Deutschland gibt es das nicht. Hab ich zumindest nicht gefunden. Vielleicht gibt es doch irgendwo in irgendeiner Schublade.
Doch, das gibt's, Thomas. Du kannst auch auf fallende Inflation setzen. Long Nasdaq.
Okay, ja, gut. Good point, ja. Genau, wie ist das denn gelaufen? Also im letzten Monat ist es gestiegen. Ich glaube, um 3,38%, liegt halt daran, dass die Inflation weniger schnell gefallen ist, als man das erwartet hat. Und wenn man sich das wirklich mal einen sehr langfristigen Chart anguckt, das finde ich auch ganz spannend, dann haben wir so in den Jahren ja, bis 2020 eine ziemlich gerade Linie, also ist nicht sonderlich viel passiert. Dann ist dieser Kurs abgerauscht, einhergehend mit der Inflation von daher, und dann halt gestiegen ab Anfang 2021.
Ja.
Genau, ist er gestiegen. Und dementsprechend ist es eigentlich auch ein ganz guter Proxy, rückwirkend gesehen, für die Inflation. Also rückwirkend läuft er natürlich wie die Inflation. Das heißt aber nicht, dass ihr damit in Zukunft Geld verdienen werdet, denn, wie gesagt, es geht ja um die Expectation. Ja, jo, fand ich ein spannendes Produkt. Spannend dahingehend, wie das technisch aufgebaut ist, ist für mich absolut kein Investment wert, weil es halt einfach eine reine Spekulation auf die erwartete Inflation ist, nicht mal auf die Inflation. Und dieser ETF ist übrigens auch klassifiziert, das darfst du nur, also sehr wenige Broker haben den erstens mal und zweitens darfst du den auch nur kaufen, wenn du dich selbst als erfahrenen Anleger klassifizierst. Da gibt es solche MiFID-Einstufungen und der ist nicht gleich eingestuft wie so ein MSCI World und Co.
Ach, das ist das, wenn du einen Account bei einem Broker aufmachst, dass du am Anfang diese Fragen bekommst, wo genau. Jeder natürlich anklickt, dass er seit 20 Jahren Hedgefonds-Erfahrung hat.
Genau, so ist das, ja. Und wenn du das nicht anklickst, dass du 20 Jahre Hedgefonds-Erfahrung hast, dann darfst du auch nicht rein. Gut, ich hoffe, wir haben die Frage gut beantwortet, was hinter dem Ding steckt. Bin ein bisschen schockiert, was du erzählt hast, dass es Leute gibt, die das Privatanlegern andrehen wollen, aber okay.
Ja, es gibt alles. Soll es alles geben.
Dann würde ich mal sagen, kommen wir langsam zum Ende. Wir hatten schon seit 2 Folgen keine Geschichten aus dem Goldmann-Garten mehr. Ich würde sagen, wir heben uns das als starken Teaser auf für nächste Woche und tragen unsere Geschichten nächste Woche vor und reden dann auch gerne über den sogenannten Overnight Drift, einen Post von dir aus deinem Insta.
Genau, wenn ihr 38% PA-Rendite machen wollt mit einem maximalen Drawdown von 4%, dann müsst ihr nächste Woche reinhören.
Sehr gut, perfekt. Besser kann man das Ganze nicht teasen. Guck morgen bitte nicht in die Statistik, nicht, dass da wieder ein Datenfehler ist und du einen Schock kriegst. Wir gucken Montag ganz entspannt rein und werden feststellen, dass wir doch eine so treue Zuhörerschaft haben. Herzlichen Dank.
Bis bald.
Genießt das Wochenende und bis bald.
Bis dann, ciao.